Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und vielen Dank an alle, die den Gottesdienst mit vorbereitet haben. Ich dachte bei den ersten Takten vom letzten Lied, Leben aus der Quelle, dass es Nadine ist. Wo ist Nadine? Die war doch eben noch hier. Da. Ich dachte erst, es ist deine Stimme, so die ersten Takte, aber hätte ja sein können. Ja, vielen Dank auch dir, Norbert, für den Einstieg mit dem Powerriegel. Es könnte sein, dass heute etwas länger dauert. Den dürft ihr euch holen. Es ist ja auch schon so ein bisschen Maßbrot vom Himmel oder vom Stuhl geregnet. Und ich habe auch meine ganz persönliche Beziehung zu dem Maß. Ich habe mir meins eingesteckt zu Hause. Und heute geht es ja um den Powerriegel. Und den verbinde ich damit. Wir waren 2009 in Israel und hatten so einen Abstecher nach Ägypten gemacht und wollten dann um Mitternacht bei Vollmond hoch auf den Moseberg. Das ist da, wo Mose die 10 Gebote bekommen hat, und wollten von da oben den Sonnenaufgang erleben, wollten dann singen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und dann gingen wir halt so kurz nach 12 hoch, und was ich total unterschätzt hatte, das fing damit an, wir hatten kein Auge zugemacht. Also es gab Stechmücken ohne Ende, und wir als gute Deutsche haben erstmal durchgelüftet, was grundverkehrt war, weil dann sind alle Stechmücken erstmal reingekommen. Wir waren total zerstochen, müde und sind aufgestanden, obwohl wir gar nicht geschlafen hatten, und wollten dann bei Vollmond weitergehen. Und weitergehen heißt, wir mussten etwa 700 Höhenmeter in 3 bis 4 Stunden schaffen. Und das war echt nicht so ohne. So, dann gab es dazu ein Lunchpaket. Und das Lunchpaket war relativ wenig drin. Und dummerweise hatte noch eins gefehlt. Also es war nicht so gut vorbereitet, wie wir das von der Martina kennen. Und dann sind wir hochgelaufen. Esther und ich, wir hatten uns ein Zimmer und auch dann ein Lunchpaket geteilt, und wir sind dann los, und irgendwann war es passiert. Ich war echt unterzuckert. So, dann sind wir weitergegangen, und zwischen Geröll und Vollmond stand es auf einmal da, ein Bootchen. So, in diesem Bootchen, einem Kiosk, konnte man alles Mögliche kaufen. Der war natürlich nicht ganz so gut sortiert wie das Schwimmbad, aber immerhin, man konnte Maß kaufen. So, und dann habe ich mir tatsächlich auch ein Maß geholt, eins reingepfiffen, und siehe da, Maß brachte tatsächlich verbrauchte Energie zurück. Gut, ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Auto und Abhang runterstoßen können, aber immerhin war schon nicht schlecht. Ja, rechtzeitig waren wir dann auch oben und haben einen wunderbaren Sonnenaufgang erlebt. Also wirklich einmalig und toll. Ob die Bibel uns auch stärken kann, darum soll es heute gehen. Und dem wollen wir ein wenig auf den Grund gehen. Bei Angela Prinz, einer Missionarin von Wycliffe, für sie ist es offensichtlich der Fall. Sie vergleicht das Bibellesen mit einer Beziehung, die gepflegt werden will. Und da ist ihr Gotteswort wichtig. Ja, ich selbst bin froh, dass ich heute Morgen wieder hier stehen kann. Genesen, freigetestet, nochmal frisch getestet, also kann nichts schiefgehen. Wir kämpfen uns jetzt gemeinsam heute durch das Thema hier durch. Herzlich willkommen auch an die Geräte zu Hause. Schön, dass ihr auch dabei seid, und ich freue mich heute über unsere Familie aus der Ukraine. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir darin immer wieder schürfen können, dass wir da Kraft für unseren Alltag bekommen, dass wir lernen können, wie ein Leben als Christ funktionieren kann. Hilf uns auch, dass wir das in den Alltag transportieren, und segne jetzt Reden, Hören und Tun. Amen. Ja, worum soll es heute gehen? Gottes Wort, der Powerriegel, die Bibel. Norbert hat es ja schon erzählt. Der erste Punkt, es geht erstmal um die Bibel an für sich. Ein bisschen Allgemeines zur Bibel. Der Aufbau der Bibel, dann die Bibel als Gottes Wort. Und der dritte Punkt, Gottes Wort als Powerriegel. Ja, Bibel allgemein. Wir werfen mal einen Blick in die Bibel. Bibel heißt eigentlich Buch. Buch heißt, es ist eigentlich eine Bibliothek, bestehend aus 66 Büchern. Es teilt sich auf, zwei Teile, Altes Testament, Neues Testament, 39 und 27 Bücher, also 39 Altes, 27 im Neuen Testament. Und ich denke mal, jeder hat schon mal eine Bibel in der Hand gehabt. Bibel ist ein Narrativ. Sie erzählt vom Volk Israel, aber auch von Einzelleuten, was sie mit Gott erlebt haben. In der Bibel stecken ganz, ganz viele Verheißungen. Etliche sind schon mit Jesus erfüllt, aber auf einige, auf deren Erfüllung, warten wir noch. Zum Beispiel, es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben oder dass Jesus wiederkommt. Die Bibel entstand in etwa 1500 Jahren. Und zwar rechne ich da von etwa 1450 vor Christus, dem Auszug vom Volk Israel aus Ägypten unter Mose, bis hin, dass das letzte Werk, die Offenbarung des Johannes, etwa 95 nach Christus. Aber wissenschaftlich sind diese Zahlen total umstritten. Ganz viele unterschiedliche Autoren haben da mitgewirkt. Ich denke zum Beispiel an den Arzt Lukas, der das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er erzählt davon, wie sich das Evangelium verbreitet und wie erste Gemeinden entstehen. Ich denke aber auch an König David, der über 70 Psalme geschrieben hat und in den Psalmen einen Einblick in sein Leben, aber vor allen Dingen auch in sein Herz gegeben hat. Er beschönigt nichts, er nennt Schuld beim Namen, er tut Buße, er lobt Gott, aber er klagt ihn auch schon mal an. Und ich denke, genau das ist es, was die Bibel so authentisch macht. Sie ist aus dem Leben in das Leben geschrieben. Es waren aber auch ganz einfache Leute dabei. Ich denke da an den Schafhirten Amos, der erste Berufspendler, der vom Südreich ins Nordreich gereist ist, dort oben gearbeitet hat und das Sprachrohr Gottes war, einer von den vielen kleinen Propheten. Und typisch für die Propheten war es, wenn sie ihre Rede, ihren Auftrag begonnen haben, dann eröffneten sie das mit den Worten: So spricht der Herr. Ihre Worte trafen dann in die damalige Zeit, was aktuell war, in diese Situation rein. Aber häufig war das auch eine Vorschau auf etwas, was noch viel später kommen sollte. Ein ganz klassisches Beispiel, Jesaja 53. Dort sagt Jesaja, und er weist damit auf Jesus hin, behaltet das mal im Hinterkopf, es geht um Jesus, fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Bibel enthält viele Anweisungen. Ich denke da zum Beispiel an die 10 Gebote, wie Leben funktionieren kann. Aber auch Ansagen an das Volk Israel. Bei Gehorsam empfangt ihr Segen, bei Ungehorsam Fluch. Im Neuen Testament denke ich jetzt mal an die vielen Briefe an die Gemeinden. Wie man zum Glauben kommt, wie man als Christ lebt, wie Gemeinschaft der Christen funktionieren kann, wie man zum Beispiel Abendmahl feiert, aber auch, wie das Zusammenleben wieder gerade gerückt werden kann, wenn es mal knirscht. Zentrale Glaubensthemen wie Nächstenliebe, Auferstehung, Versöhnung, Vergebung, all das wird in der Bibel behandelt. Es gibt fast kein Thema, worüber die Bibel nicht berichtet. Sie wurde in Hebräisch, Aramäisch, das sprach man zur Zeit Daniels in Babylon, und in der Weltsprache Griechisch verfasst. Hier mal kurze Zusammenfassung. Ja, wer mehr über die Bibel erfahren möchte, klar, da empfiehlt es sich natürlich, Bibel zu lesen, ist ja logisch. Schon in den ersten Kapiteln lernen wir, wie die Erde erschaffen wurde, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und Bibelleser können die Weltenuhr lesen. Das fängt an mit der Schöpfung, da war noch alles sehr gut. Und dann der Sündenfall, da kommt Sand ins Getriebe. Der Mensch erhebt sich über Gott. Die Erlösung durch Jesus, wo er die Menschen mit Gott versöhnt. Und schließlich die Vollendung, wo es wieder gut werden wird, sehr gut sogar. Hier mal ein Überblick. Die Bibel enthält Weisheitsliteratur, wie zu verfahren ist oder wer wirklich als weise gilt. Es gibt einen roten Faden in der Bibel, die sogenannte Heilsgeschichte, und die geht durch viele Kapitel und Bücher. Und auch wenn mal eine Einzelstelle sperrig ist, Bibel legt Bibel aus. Es passt in das große Ganze, der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich bin zum Beispiel Luther sehr, sehr dankbar, dass wir die Bibel jetzt mittlerweile auch, schon seit 500 Jahren, in deutscher Sprache haben. Bibel kann man lesen, man kann sie hören, vielleicht sogar als Podcast mit einer kleinen Auslegung dazu. Und es gibt inzwischen eine Vielzahl an unterschiedlichen Übersetzungen. Peter mit seiner Elberfelder in der Hand. Ich mag gerne Luther, weil wichtige Verse in Fett abgedruckt sind und ins Auge sprechen. Bibel gibt es in verständlicher Sprache, Hoffnung für alle, Gute Nachricht, Neue Leben-Bibel, Volksbibel und wie sie alle heißen. Zugegeben vielleicht manchmal etwas provokant, aber trotzdem treffend und modern. Mir gefällt der Schluss des Johannesevangeliums, vorletztes Kapitel. Kapitel 20, dort heißt es: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Inzwischen gibt es die Bibel in 719 Sprachen als Komplettausgabe, Altes und Neues Testament, und in 3524 Sprachen in Teilbereichen, einzelne Briefe, Bücher oder ja, vielleicht auch mehr dazu. Kapitel- und Verseinteilungen, wie wir sie heute kennen, gibt es erst später. Die Schreiber, auch Masoreten genannt, die hatten es am Anfang richtig schwer, als sie die Bibel abgeschrieben haben. Die hatten quasi so eine Endloswurst und mussten sich da durchkämpfen und dann Wort für Wort überschreiben und übertragen. Aber da haben sie wirklich einen guten Job gemacht und sehr genau gearbeitet, wie Funde beweisen. Die bekannteste Überlieferung einer solchen Abschrift sind die Schriften von Qumran am Toten Meer, die 1947 gefunden wurden. Und diese Schriften sind aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, wo fast das ganze Alte Testament gesammelt und erhalten geblieben ist. Ja, die Bibel als Gottes Wort. Und mit der Überschrift gehe ich eine gewagte Behauptung ein. Gerade das, dass die Bibel Gottes Wort ist sehr, sehr umstritten. Ist die Bibel Gottes Wort? Oder ist sie Menschenwort? An den Universitäten, wo wissenschaftlich gearbeitet wird, müssen Ereignisse belegt sein. Schöpfung Gottes, Auferstehung, all das ist da sehr, sehr umstritten. Es gibt zwar Zeugnisse, Erzählungen, aber keine Belege in diesem Sinne, wie Sie sie verstehen, oder wiederkehrende Ereignisse. Auferstehung, logisch, gab es nur einmal. In der Wissenschaft ist von Beweisen die Rede. Bei Christen ist es eine Glaubensfrage. Kann und soll man Gott beweisen? Ich denke nicht. Es ist also damit verbunden die Frage, ist die Bibel Gottes Wort für dich? Und die zweite Frage, falls ja, hat sie Autorität, in dein Leben hineinzusprechen? Welche Auswirkung hat die Bibel auf mein Leben? Ist sie ein Ratgeber? Hilft mir Gottes Wort, wie ich eine Beziehung mit ihm führen kann? ist Gottes Wort starr, vielleicht sogar überholt oder lebendig und immer noch zeitgemäß? War sie nur in der damaligen Situation relevant oder spricht sie auch heute noch zu uns? Ist die Bibel Gottes Wort oder Menschenwort? Diese Frage hat den FEG Bund veranlasst, so eine Schrift rauszugeben, eine Verlautbarung. Genau mit diesen Fragen und dem Thema haben sich schlaue Köpfe beschäftigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal auf der Homepage nachgoogeln. Da ist sie zu finden als PDF. Oder wer möchte, dem kann ich sie auch dann mal zumailen. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. So ist das Ergebnis. Sie ist inspiriert. Das bedeutet im wörtlichen, im griechischen Sinne, sie ist gottgehaucht, theopneustos, sie ist von Gott ausgehaucht, ausgesprochen. Menschen wie Paulus, David, Lukas, Johannes, wie sie alle heißen, sie verfassen Gottes Wort. Sie sind inspiriert, das heißt von Gottes Geist getrieben, um sein Wort aufzuschreiben und es wiederzugeben. Gott kann dabei Worte direkt in den Mund legen, wie wir es eben von den Propheten gehört haben. So spricht der Herr. Er kann sie aber auch ins Herz legen. Wurde die Bibel Wort für Wort diktiert? Oder flossen vielleicht doch Persönlichkeit und Stil der einzelnen Autoren mit ein? Spannende Frage. Und ich glaube, bis zum Letzten bleibt sie sogar ein Geheimnis. Sicherlich kann man Eigenarten erkennen, wie Paulus schreibt, dass Johannes wiederum anders formuliert und wie sich die einzelnen Autoren ausdrücken. Ehrlich gesagt ist es für mich nachrangig, ob Gott Wort für Wort diktierte oder der Autor einen Eindruck wiedergegeben hat, wie Johannes vielleicht bei der Offenbarung, wo er Bilder sieht, die er beschreiben soll. Ich glaube, die Gefahr bei dieser Frage ist, dass die Menschheit denkt, ist die Bibel wirklich Gottes Wort und alles in Frage stellt. Zentrum der Bibel ist das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus, der Mensch wurde, der am Kreuz starb, der auferstanden ist und der in den Himmel erhöht wurde. Wir wollen jetzt ein wenig in die Bibel eintauchen, einige Verse hören, lesen und schauen, was sie bewirkt. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sie zu beweisen, dass sie Gottes Wort ist. Das ist eine Glaubensfrage. Wie sie zustande gekommen ist, ist für mich zweitrangig. Aber ganz entscheidend, sie ist für mich Gottes Wort. Hier die erste Stelle. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn sie Gottes Wort ist, wenn Gott ewig ist, sind seine Worte auch ewig. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden aber nicht vergehen, sie gelten für immer und ewig. Und was möchte Gott mit seinem Wort erreichen? Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann denke ich, ist die nächste Stelle ganz entscheidend und eine ganz, ganz wichtige Stelle, dass man weiß, wie Glauben funktionieren kann. Schauen wir mal in 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort heißt es, die ganze Schrift, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen und sie hilft uns auch, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Heilige Schrift. Alle Texte. Auch die, die mir vielleicht nicht so gefallen, die ich am liebsten nicht in der Bibel hätte. Aber ich denke, wir haben nicht das Recht, da den Rotstift zu nehmen und Stellen rauszulassen oder sie umzuändern. Bibel ist Gottes Wort. Und wenn ich als Christ in Gemeinschaft mit Gott leben will, dann ist es auch wichtig, Bibel zu lesen. Bibelleser finden darin Lebenshilfe, wie Gott sich das Leben seiner Nachfolger vorgestellt hat. Dienend, Gott und den Nächsten liebend. Gott schenkt uns in seinem Wort Trost, wie bei einer Mutter, wenn ein Kind sich verletzt hat, wenn es hingefallen ist, dann geht es zu seiner Mutter und lässt sich von ihr trösten. Und sie hilft auch dabei, dass das Kind ruhig wird und wieder heil wird. So ist es mit Gottes Wort und der Beziehung zu Gott. In der Bibel erhalte ich Wegweisung für mein Leben. Ich denke da an die letzte Zeit in meinem Bibelschulstudium und verbunden war damit die Frage, wie geht es weiter? Ihr könnt euch vorstellen, wenn quasi der Weg nach hinten abgeschnitten ist, das Seil durchtrennt ist und man nicht weiß, wie es weitergeht, fühlt man sich schon so ein bisschen wie im freien Fall. Also mir ging das zumindest damals so. Und das macht etwas mit mir. Ich habe in der Zeit sehr, sehr schlecht geschlafen. Wenn ich schlecht schlafe, dann stehe ich auf und lese Bibel bis heute. Und eine der Verse, die mit dieser Zeit verbunden sind, sind Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Oder in der Hoffnung für alle Übersetzung, vertrau dich dem Herrn an. Überlass ihm deine Zukunft. Er wird es richtig machen. Vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass ihr immer wieder mal auf eine bestimmte Stelle stoßt, wo Gott euch etwas sagen will. Dieser Vers begleitete mich immer wieder. Zum Beispiel bei einer Fahrradtour. Wir fuhren an einer Bank vorbei und ich sagte zu Roger, hast du die Bank gesehen? Und er sagte nur, hä, welche Bank? Und ich sagte, nee, ich muss die Bank sehen. Umgedreht, zurückgefahren, die Bank hatte eine Aufschrift. Was stand auf der Bank? Befiehl dem Herrn deine Wege. Bibel hat Autorität für das Glaubensleben. Wenn ich sie ernst nehme, richte ich mein Leben danach aus und vertraue Gott. Irgendwann hatte auch ich es begriffen, dass ich meine Zukunft getrost an Gott abgeben darf. Es war zwar eine schwere Geburt, aber Ende des Studiums hatte Gott etwas bereitet. Das Ergebnis steht hier. Gott spricht in unser Leben, weil Gottes Wort lebendig ist. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist lebendig. Es hat eine wirkende Macht. Gottes Wort wird verglichen mit einem Schwert, was noch schärfer ist als ein beidseitig geschliffenes Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet und sogar Gelenke durchtrennen kann, das Mark und den Knochen freilegen kann, so dringt Gottes Wort bis ins Innerste, in Seele und Geist. Es deckt die geheimsten Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält Gericht über sie. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass wir Gottes Wort verstehen, aber auch, dass wir danach handeln. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wofür haben wir denn Gottes Wort? Auch da gibt es eine Antwort, Römer 15, Vers 4. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung ganz auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Gottes Wort, obwohl es schon so alt ist, ist immer noch aktuell. Es gilt uns, wie ein Brief, wo vorne Sabine draufsteht. Ich darf die Bibel öffnen. Sie ist an mich adressiert. Die Worte darin sollen trösten, ermutigen, neue Hoffnung geben und vor allen Dingen eins erreichen, wie bei meiner Jobsuche. Die Hoffnung ganz auf den Herrn zu setzen, auf seine Zusagen und an ihm festzuhalten. Das stärkt die Beziehung zu Jesus. Das gibt Halt und Kraft. Um das schon mal vorwegzunehmen, die Bibel ist ein Powerriegel. Petrus vertraute Jesus und sagte beim großen Fischfang, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und tatsächlich, er macht den größten Fang seines Lebens. Und damit meine ich nicht das volle Netz, das fast zerplatzt wäre. Das hat Petrus liegen lassen. Nein, der größte Fang seines Lebens war, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Warum sollte ich Bibel lesen? Ich habe mal so ein paar Schlagworte zusammengefasst. Mir geht es heute darum, euch Appetit zu machen, wie beim Powerriegel. Es ist also kein erhobener Zeigefinger, du musst aber doch, sondern eher ein Appetit machen. Hey, das ist gut. Probier es doch mal aus. Wir sollten Bibel lesen, um mehr über Gott zu erfahren, von der Geschichte Gottes mit den Menschen, um Trost und Heilung zu erfahren. Gott versteht uns und er liebt uns. Wir wollen auf Gott und sein Wort hören. Wir wollen die Beziehung zu ihm pflegen. Wir brauchen Orientierung und Weisung für unser Leben, wie wir es eben bei dem ersten Lied gesehen haben, wie ein Leuchtturm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort ist wahr, weil Gott die Wahrheit ist. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. In der Bibel bekomme ich Lebenshilfe und Gottes Wort hat Autorität. Die Bibel enthält eine gute Nachricht. Gott will mich, Gott liebt mich. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist die Brücke zum Vater. Ich brauche die Bibel, um die Zeichen der Weltgeschichte zu erkennen. Und Bibel und Beziehung zu Gott hängen eng zusammen. Jesus sagte in Johannes 14, wer mich liebt, der richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Wenn ich Jesus liebe, richte ich mich nach seinem Wort, vergleichbar mit Kindern, die auf das Wort der Eltern hören und ihnen folgen. Hier nochmal die Zusammenfassung. Warum ist es wichtig, Gottes Wort zu erkennen? Einer der Gründe ist es, ich sagte es schon, um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Jetzt feiern wir ja heute Palmsonntag, der letzte Sonntag vor Ostern. Wir erinnern uns daran, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Den Juden hätten eigentlich damals die Ohren klingeln sollen. Sie kannten Sacharja 9, Vers 9. Dort heißt es, Tochter Zion, freue dich sehr, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Aber die Juden hatten ihr Herz verstockt. Sie hatten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Man fragt sich vielleicht, wie schräg ist das denn? Gebildete Juden kannten die ersten 5 Bücher Mose auswendig und kennen markante Verse und Stellen, Ereignisse nicht, die in Jesus erfüllt sind. Der Prophet, der angekündigt wurde, der demütig ist, der auf einen Esel reitet, wo die Zeit erfüllt ist und Gott seinen Sohn sendet. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Stattdessen haben sie den Messias gekreuzigt und er ist doch gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Es lohnt sich an der Stelle Matthäus 24 und 25 zu lesen, was am Ende der Zeiten alles passieren wird. Zum Beispiel Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Naturkatastrophen, Seuchen, die sich ausbreiten, Christenverfolgung, Lieblosigkeit, wo die Liebe untereinander erkalten wird. Das alles wird passieren und noch viel mehr, bis Jesus wiederkommt. Ein weiteres Argument zum Bibellesen ist, dass wir nach dem Willen Gottes leben und auch beten. Wenn ich den Willen Gottes erkenne, dann kann ich auch in Einklang mit seinem Wort beten. Eine weitere Stelle, wo es wichtig ist, Gottes Wort zu erkennen, ist das sogenannte Proto-Evangelium, der Urtyp, quasi so das erste Mal, wo auf Jesus hingewiesen wird. Ganz am Anfang, 1. Mose 3, der Sündenfall, da gibt Gott schon wieder Hoffnung, wo es heißt, er wird der Schlange den Kopf zertreten und du, also die Schlange, wirst ihn in die Ferse stechen. Von wem ist hier berichtet? Wer wird die Werke des Teufels zerstören und ihn endgültig besiegen? Es ist von Jesus die Rede, dem Erlöser, der am Kreuz alles vollbracht hat, der deinen und meinen Schuldbrief mit ans Kreuz genommen hat. Vieles in der Passion und besonders am Kreuz wurde in der Bibel vorhergesagt im Alten Testament. Jesus wird durchbohrt, Sacharja 12. Seine Kleider werden verlost, Psalm 22. Der Gekreuzigte gilt als verflucht. Was schreit Jesus am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte aus Psalm 22. Ob sie den Juden bekannt vorkamen? Ein weiterer Grund, warum wir die Schrift kennen sollten, ist der: Jesus selbst bezieht sich auf sie. Wie nimmt er dem Teufel bei der Versuchung in der Wüste den Wind aus den Segeln? Indem er ihm Gottes Wort entgegenschleudert. Wir brauchen Gottes Wort, damit der Gegenspieler uns nicht verwirren kann. Und das war ja das Problem der ersten Menschheit. Sollte Gott gesagt haben? Mein letzter Punkt, und damit möchte ich zum Ende kommen. Ich hatte ja Gottes Wort als Powerriegel angekündigt. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich an Maß, was verbrauchte Energie zurückbringt. Hinter Gottes Wort steckt Power. Da ist Kraft dahinter. Mit einem Wort wird die Welt geschaffen. Es werde und es ward. Ein Wort reicht, dass Jesus den Sturm stillen kann. Sei stille. Und der Sturm legt sich. Als David mal wieder Ärger mit den Amalekitern hatte und Frauen und Kinder aus Ziklag verschleppt wurden, da lag die Stadt in Asche. Das Volk machte ihm richtig Stress, obwohl er ja auch selbst betroffen war. Zwei seiner Frauen waren mit verschleppt worden. Und der Zorn konzentrierte sich jetzt voll und ganz auf David, den sie dafür verantwortlich machten. David stand kurz davor, dass er gesteinigt werden sollte. Und was macht der König? Nachzulesen 1. Samuel 30, hochspannend. Er sucht Gott und geht zu den Priestern. Und dort heißt es in Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn. Er lässt durch den Priester das loswerfen und befragt Gott, was er tun soll. Und Gott rät ihm. Gott sagt, dass er den Amalekitern nacheilen soll. Und tatsächlich, er kann sie einholen, sie können sie besiegen und die Verschleppten befreien. Jeder hätte Verständnis gehabt, wenn David sich in seiner Not und in seinem Schmerz zurückgezogen hätten. Die Soldaten hatten es ja auch getan. Sie hatten geweint, bis keine Tränen mehr da waren. Und das darf ja auch sein. Davids erste Anlaufstelle war der Herr. Übrigens auch bei Paulus. Selbst im Gefängnis ist ihm Gottes Wort noch wichtig. Er will die gute Nachricht weitersagen. Und aus Gottes Wort schöpft er Kraft und neue Hoffnung. Ich frage uns mal, wie wichtig ist mir, ist dir Gottes Wort? Ist Gott deine Anlaufstelle in Freud und Leid? Und wie kann ich Gottes Wort in den Alltag verankern? Wie der Körper Nahrung braucht, das passt jetzt, braucht es auch die Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes, was Gott ihm zusagt. In jeder Beziehung ist es wichtig, miteinander zu reden. Reden ist Silber und Schweigen ist Gift. Gott möchte Beziehungen zu uns pflegen. Er spricht immer wieder durch die Bibel zu uns, nicht nur, aber besonders auch durch die Bibel, weil sie sein Wort ist. Und das war ja der Grund, was Angela Prinz zu Anfang sagte, warum sie Bibel liest. Sie möchte Beziehung pflegen. Und das hoffe ich auch von euch, dass ihr Beziehung zu Gott pflegt, indem ihr Bibel lest, auf ihn hört. Gottes Wort zeigt Wirkung. Es ist lebendig. Es macht etwas. Jesaja 55. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Es erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Wort sollte ein fester Bestandteil für dein Glaubensleben sein. So wie ein Haus vier Wände hat, sollte das Glaubensleben aus vier Bestandteilen bestehen. Gottes Wort, der Bibel, Gemeinschaft, im Abendmahl das feiern, was Jesus für uns getan hat, und im Gebet. Ist dein Glaubensleben da stabil oder hat es Schieflage? Ich finde es so unwahrscheinlich wichtig, dass du die Bibel in die Hand nimmst. Ich habe Verständnis dafür, wenn du jetzt vielleicht sagst, mit der Zeit ist es nicht so. Sie ist knapp bemessen, bei mir übrigens auch. Selbst in den Wochen von meinem Examen war es mir wichtig, dass ich, bevor ich einen Satz schreibe, morgens stille Zeit habe. Ich wollte nicht vorher die Prüfung schreiben, bevor ich nicht Gott begegnet war. Und das Interessante, Gott hat es belohnt, Prüfung bestanden. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und da möchte ich euch einen Tipp geben. Baue feste Zeiten in dein Gebets- und in dein Glaubensleben ein. Gib Gott die Chance, dir zu begegnen. Wenn du morgens aufnahmefähig bist, dann baue die Zeit morgens ein. Bist du eher ein Morgenmuffel, dann baue die Zeit abends ein. Räume Gott Zeit ein, damit er dir begegnen kann. Und auch wenn du klein beginnst, auch das ist eine Begegnung. Es braucht deine Bereitschaft, Gott zu begegnen, deine Aufmerksamkeit und den Heiligen Geist, der dir hilft, es zu verstehen. Bleib an Jesus dran wie eine Rebe am Weinstock und es wird Wirkung zeigen. Für dein Glaubensleben, das lebendig ist, das Frucht bringt und wo du in deinem Glauben wachsen kannst. Keiner würde an einer Tankstelle vorbeifahren, wenn er weiß, dass der Tank bald leer ist. Gönne auch deine Seele ein wenig Ruhe. Du brauchst Power, Gottes Wort, Begegnung mit dem Herrn. Steig aus dem Hamsterrad aus und nimm dir Zeit. Zeit, um bei Gott zur Ruhe zu kommen. Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Vielleicht sagt er jetzt, naja, so ganz schaffe ich das nicht. Ich habe ja so viel zu tun. Vergleichen wir es noch einmal mit dem Autofahren. Das wäre so, als wenn ein Autofahrer sagt, ich habe keine Zeit, um zur Tankstelle zu fahren oder zur Ladesäule. Dieser Fahrer wird nicht weit kommen. Gerade in den stressigen Zeiten kommen wir nur weiter, wenn wir uns Zeit für Gott nehmen. Luther hat einmal gesagt, heute habe ich besonders viel zu tun, deshalb muss ich besonders viel beten. Mein Tipp, lerne Neues über Gott. Überlege, was es für dein Glaubensleben bedeutet und wie du leben sollst. Lies Bibel. Fest steht, eine geschlossene Bibel kann dich nicht verändern. Wenn du aber die Bibel fest in deinen Alltag einbaust und verankerst, dann wird sie dein Leben auch verändern. Selig zu schätzen oder glücklich zu nennen, sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Und bewahren möchte ich hier übersetzen mit, die Gottes Wort erhalten, in Ehren halten, vor allen Dingen aber, die ihr Leben danach ausrichten. Gottes Wort in ihrem Leben anwenden. Ich finde, die haben es echt drauf. Und die bekommen jeden Tag eine Dosis Hoffnung. Amen.